Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir hatten heute schon das Thema Biolandwirtschaft und Biolebensmittel. Beides Themen, die hochemotional diskutiert werden, nicht nur in Deutschland. Und auch die Elektromobilität, der wir uns jetzt widmen wollen, ist so ein heiß diskutiertes Thema. Und ich begrüße Professor Alexander Eisenkopf, Wirtschaftswissenschaftler an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Herzlich willkommen, Herr Eisenkopf.
Ich grüße Sie auch.
Die Schwerpunkte Ihrer Forschungs- und Beratungstätigkeit werden im Internet hauptsächlich mit Fragen der Transportökonomie, der Infrastruktur- und Verkehrspolitik sowie der Schnittstellen zwischen Transportverkehr und Umwelt angegeben. Sie gelten aber darüber hinaus als meinungsstarker Kritiker unter anderem der Euro-Rettungspolitik, des Konzeptes der Public-Private Partnerships in der Infrastrukturpolitik und nicht zuletzt der Strategie für die Etablierung von Elektromobilität. Von Ihnen stammt zum Beispiel ein Artikel mit der Überschrift Elektromobilität, ein grünes Märchen. Welches Märchen wird uns denn Ihrer Ansicht nach erzählt? Tischlein deck dich oder des Kaisers neue Kleider?
Ja, ich habe eher Sympathien für des Kaisers neue Kleider. Es wird uns ja erzählt, dass wir die schöne neue Welt der Dekarbonisierung hier betreten. Das heißt, dass Elektrofahrzeuge emissionsfrei fahren und damit das Klima retten helfen. Aber das ist natürlich wirklich ein Märchen. Man kann jetzt unterschiedlich rechnen, aber egal wie man rechnet, ein Null-Emissionsfahrzeug ist ein batterieelektrisches Fahrzeug in Deutschland niemals. Und deswegen ist es auch ein Fehler, alleine auf die Steigerung der Zahl der Elektroautos zu setzen, um die Klimaschutzziele, die man sich hier gesetzt hat, zu erreichen.
Wie muss man sich denn das als Laie vorstellen, dass auch Elektroautos Emissionen produzieren?
Wir haben ja zwei Komponenten. Das eine ist der Betrieb des Fahrzeuges. Das heißt, sie fahren mit Strom und der Strom kommt ja zwar bekanntlich in Deutschland aus der Steckdose, aber er kommt irgendwo her und er verursacht Emissionen. Das heißt, die einzigen CO2-emissionsfreien Kraftwerke, die wir haben, die Kernkraftwerke, die laufen ja nur noch im sogenannten Streckbetrieb. Das sind noch drei an der Zahl und die werden dann auch kurz vor Ostern ist es, glaube ich, abgeschaltet. Das heißt, der Osterhase bringt uns dann eine andere Welt ohne emissionsfreie Energien. Gut, jetzt haben wir natürlich die sogenannten Erneuerbaren. Da kann man jetzt diskutieren, wie viele Emissionen fallen da an für die Erstellung von Windrädern und von Photovoltaikanlagen. In der Nutzung nachher sind sie natürlich dann emissionsfrei, aber sie reichen natürlich nicht, um den Strombedarf zu decken. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Mix kalkuliert, dem Durchschnitt, den die Stromproduktion verursacht, alles eingerechnet, dann lagen wir im letzten Jahr ungefähr bei 430 Gramm je Kilowattstunde. Das heißt, jede Kilowattstunde hat im Durchschnitt 430 Gramm CO2 verursacht. Und wenn ich das jetzt rechne und sage, okay, so ein elektrisches Fahrzeug braucht ja ungefähr jetzt großzügig gerechnet 20 Kilowattstunden je 100 Kilometer, dann habe ich dann eine Größenordnung von 85, 86 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist die Batterie. Die ist ja mit sehr viel CO2 produziert worden. Da gibt es zwar technischen Fortschritt und wir brauchen immer weniger CO2, aber nach den letzten verfügbaren Zahlen sind das bei einer Tesla 3 Batterie, bei einer kleinen Batterie mit 55 Kilowattstunden Kapazität, schon 4 Tonnen, bei der großen sind sie schon bei 5,6 Tonnen und das heißt dann, sie müssen schon eine ziemlich lange Strecke fahren, um diesen CO2-Rucksack, der in der Batterie steckt, im Vergleich zum Verbrennerfahrzeug durch geringere Emissionen im Fahrbetrieb wieder auszugleichen. Und da gibt es verschiedenste Modellrechnungen. VW hat mal eine gemacht, da lag dann dieser sogenannte Break-Even bei über 100.000 Kilometern, die sie erstmal fahren müssen, bevor sie überhaupt die Batterie abgearbeitet haben.
Ihre Kritiker bzw. die Befürworter von Elektromobilität kritisieren Sie ja, dass Sie falsch rechnen, so ganz simpel gesagt und ganz kurz verknappt. Und vor allem, dass Sie eigentlich nur verhindern wollen, den Fortschritt verhindern wollen sozusagen, fossile Verbrennermotoren retten wollen irgendwie. Ich meine, die andere Seite kann ja auch rechnen. Die kennt ja auch die Tatsachen, wie ein Akku hergestellt wird. Die kennen die Probleme der Stromzufuhr, der Probleme, wie viele Autos gleichzeitig an welchen Ladestellen stecken können und so weiter. Was erleben wir hier gerade? Ein Kampf der Ideologien oder ich bin manchmal verwirrt über die Härte und die Hartleibigkeit in der Debatte?
Wenn man sich jetzt im Internet umschaut, wie diese Debatte geführt wird, zum Beispiel auf Twitter, dann ist das natürlich am Rande der persönlichen Beleidigung oder darüber hinaus und es wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Am Ende des Tages ist natürlich Physik und Chemie nicht wegzudiskutieren. Das heißt, sie haben bestimmte physikalische Zusammenhänge bei der Energieerzeugung, bei den Emissionsfaktoren. Und die können sie auch mit viel Ideologie nicht überlisten. Und ich finde an der Stelle, dass man natürlich im sachlichen Austausch der Argumente stehen sollte, bemühe mich auch selber immer darum, sehr sachlich zu argumentieren. Manchmal wird man dann natürlich mit Dreck beworfen, von der Gegenseite insbesondere. Und das ist ziemlich unerfreulich, denn es geht ja um die Lufthoheit. Ja? Es geht ja darum, dass eine bestimmte Technologie hier an der Stelle diejenige ist, die uns weiterhilft, die den Fortschritt repräsentiert. Ich will ja gar nicht in Frage stellen, dass es natürlich hier, habe ich auch gesagt, Verbesserungen in der Technologie gibt, dass Batterien emissionsärmer überzeugt werden. Aber was eben das entscheidende Problem ist, wir werden insbesondere in Deutschland nur sehr schwer eine Verbesserung der Emissionsbilanz je Kilowattstunde erreichen können und darüber hinaus. Ja, es wird uns ja erzählt, dass Elektromobilität emissionsfrei ist. Das ist ja die politische Rede darüber und das ist nur einfach Fake News. Das stimmt einfach nicht.
Einen großen Teil der Debatte nimmt auch die Frage ein, inwieweit hier der Automobilstandort Deutschland ohne Not zerschlagen wird. Ist das tatsächlich ein im wahrsten Wortsinne schlagendes Argument? Das heißt, dass wir sehenden Auges eine funktionierende Ökonomie, die ja doch zum großen Teil auf der Automobilindustrie gefußt hat, dass wir die ohne Not zertrümmern, einer Ideologie wegen oder einer tatsächlich fortschrittlichen Technologie wegen?
Das ist ein ganz komplexes Thema natürlich. Man könnte von der anderen Seite aus sich dem Ganzen nähernd natürlich auch sagen, die Automobilindustrie, wie wir sie in den letzten 5 bis 10 Jahren gesehen haben, ist eigentlich viel zu groß für Deutschland. Das ist ein Klumpenrisiko. Wir sind in hohem Maße abhängig von China zum Beispiel. Also die großen Hersteller, die sind ja zu 30-40% oder mehr in ihrem Absatz abhängig von dem, was in China passiert. Also das ist durchaus auch zu problematisieren. Andererseits haben wir hier natürlich die Arbeitsplätze mit der höchsten Wertschöpfung bei den Autoherstellern, also den sogenannten OEMs, liegt die Wertschöpfung im Durchschnitt pro Arbeitsplatz ja bei über 150.000 Euro. Das heißt, das sind Industriearbeitsplätze, die sind noch mal deutlich produktiver als das verarbeitende Gewerbe insgesamt. Und wenn wir die quasi abgeben oder verlieren, dann verlieren wir sehr viel an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung. Nun ist es nur einmal so, dass im Bau von Verbrennungsmotoren komplexe Technologien eingesetzt werden und hier arbeitsteilige Produktionsprozesse ablaufen, die eine sehr hohe Beschäftigung und Wertschöpfung garantieren, während Batterienproduktion, die ja maßgeblich die Wertschöpfung der elektrischen Fahrzeuge bestimmt, ja, sehr viel stärker technisiert ist, sehr kapitalintensiv ist und an der Stelle eben Beschäftigung abnehmen wird. Das ist auch unstrittig, da gibt es viele Studien. Okay, da wird dann argumentiert, dann schaffen wir in der Software die Digitalisierung und beim automatisierten Fahren einen Ausgleich. Aber das ist natürlich zunächst mal ein Versprechen. Wenn man sich China anschaut, dann hat China ganz konsequent erkannt, schon vor vielen Jahren, wir können den westlichen Herstellern, speziell den Deutschen, nichts entgegensetzen, beim Verbrenner. Und wir setzen deswegen voll auf die elektrischen Fahrzeuge. Und die haben natürlich jetzt Oberwasser hier. Das heißt, im internationalen Wettbewerb fallen wir hier deutlich zurück gegenüber chinesischen Herstellern, die den Markt ja auch schon anfangen zu penetrieren in Europa und in Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas, was zwangsläufig jetzt auch dann so ablaufen wird. Denn mit den Flottengrenzwerten, die die EU festgesetzt hat, beziehungsweise dann dem aus heutiger Sicht endgültigen Aus für neue Verbrennungsfahrzeuge ab 2035, ist die Automobilindustrie gezwungen, eben diesen Pfad der Elektromobilität zu gehen und befindet sich da in einer sehr schwierigen Wettbewerbsposition, insbesondere auch gegenüber China.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist für Sie auch klar, dass es keinen Weg zurück gibt. Dann frage ich mich, wohin geht Ihre Kritik oder wohin zielt Ihre Kritik an der aktuellen Politik für Elektromobilität? Was wollen Sie mit Ihrer Kritik erreichen, wenn Sie eigentlich sagen, es gibt keinen Weg zurück zur klassischen Automobilindustrie?
Nun gut, einen Weg zurück gibt es immer noch, wenn man einsieht, dass der Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, ein falscher ist. Und es gibt ja auch ein kleines Fensterchen in der Regulierung der EU, dass man 2026 ist es, glaube ich, sich nochmal anschauen wird, ob das, was man hier aufgeschrieben hat, eben das Ende des Verbrennungsmotors zur Mitte des nächsten Jahrzehnts, ob das dann der Weisheitsletzter Schluss ist. Und der andere Punkt ist ja, dass man vielleicht auch durch entsprechendes Schaffen von Aufmerksamkeit der Frage zum Beispiel der Nutzung von alternativen Kraftstoffen eine größere Relevanz einräumen kann im Vergleich zu dem alleinselig machenden Elektrofahrzeug. Das heißt, da gibt es sicherlich noch Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht, kämpft man da ein bisschen auf verlorenem Posten, erinnert so ein bisschen an das Ceterum Censeo Carthaginem esse delendam. Ja. Man sagt es immer noch mal, auch aus der Motivation heraus, dass man später ein reines Gewissen hat und gesagt, naja, ich habe es ja immer wieder auch den Finger in die Wunde gelegt, habe es immer wieder gesagt auch. Ja. Aber es ist natürlich frustrierend, völlig klar, weil der Zug natürlich in die Richtung läuft. Es ist noch ein weiterer Punkt, den hätte ich vielleicht eben auch noch erwähnen können. Wenn wir das beobachten, den Weg in die Elektromobilität, dann haben wir ja heute das Thema, auf das wir vielleicht noch kommen, der Kosten und auch der Preise der Fahrzeuge und wie entwickeln sich die Kosten von batterieelektrischen Fahrzeugen in Zukunft. Dass eigentlich klar ist, dass wir hier einen Weg in Richtung weniger individueller Mobilität laufen. Und das ist, glaube ich, ganz klar auch die Absicht von vielen Protagonisten, auch aus der grünen Ecke und die Köpfe der Bewegung dort, Trittin und andere, wie sie alle heißen. Das ist ja völlig klar, die wollen weniger individuelle Mobilität. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der kostengünstige kleine Verbrenner eben nicht mehr zur Verfügung steht, sondern nur noch das teure Elektroauto, dann werden sich weniger Leute, auch die sogenannten kleinen Leute, ein PKW leisten können, werden also auf kollektive Verkehrsmittel angewiesen sein. Und deswegen, wie gesagt, auch immer nochmal hier dieses Memento. Schaut mal, zu was das dann führen wird und ob das wirklich politisch gewollt sein kann.
Sie sollten vielleicht doch als Hellseher anfangen, denn in der Tat wollte ich eine Frage noch stellen bezüglich dieser grundsätzlichen Debatte, dass tatsächlich der Eindruck entsteht, dass man mehr oder weniger mit sanftem Druck den Individualverkehr begrenzen will. Was aber für mich krankt, ist ja, dass es keine Alternative, also keine echten Alternativen gibt. Die Menschen, die sich dann, wie Sie ja selber sagen, keinen PKW leisten können, die können ja nicht einfach auf den öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel umsteigen, der ja vor allem im ländlichen Raum doch ausgesprochen schlecht organisiert ist nach wie vor, aber selbst auch in Ballungszentren an seine Grenzen kommen, wie wir gerade ja auch in Berlin immer wieder erleben, wo simple Weichenstörungen zu langatmigen Ausfällen führen oder eine Baustelle am Alexanderplatz dazu führt, dass eine ganze U-Bahn-Linie plötzlich außer Takt gerät. Ist das ein Manko der aktuellen Politik? Könnte die damit, ich sag's mal ganz drastisch, auf die Fresse fallen, eben weil die Menschen nicht wirklich überzeugt sind, weil sie sagen, Moment mal, ihr könnt mir nicht mein Auto wegnehmen, aber gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass ich rechtzeitig zu meiner Arbeitsstelle komme.
Auto wegnehmen ist vielleicht jetzt die falsche Begrifflichkeit, aber an der Stelle führt es vielleicht auf das Gleiche hinaus. Vielleicht zitiere ich mal etwas, was ich heute Morgen gelesen habe vom Technikchef des ADAC, Herrn Carsten Schulze. Und der ADAC war ja immer der Anwalt der Autofahrer und ja, mittlerweile ist das, glaube ich, einfach ein bisschen differenzierter zu sehen. Er schreibt in einem Meinungsbeitrag, okay, dass man mehr tun muss, um die Elektromobilität nach vorne zu bringen, aber sagt gleichzeitig, okay, wenn wir die CO2-Ziele einhalten wollen, dann wird kein Weg daran vorbeigehen, PKW-Fahrten zu reduzieren. Also das ist dann sicherlich ein Punkt, wo ich sagen muss, da muss man dagegen anargumentieren. Wir brauchen nicht weniger, sondern wir brauchen mehr Mobilität. Ja, die Leute müssen mobiler sein, um in einer modernen, digitalisierten Gesellschaft, die ständig wechselnde Ansprüche an ihre Qualifikation und an ihre Mobilität auch im Beruf hat. Ja, sie müssen weiterhin zumindest genauso mobil sein, eigentlich noch mobiler als früher. Und dort zu sagen, das machen wir alles mit kollektiven Verkehrsmitteln und die machen wir schön billig, ja, da machen wir jetzt das 49-Euro-Ticket. Hauptsache billig, Qualität ist egal. Das ist aus meiner Sicht ein Politikansatz, der am Ende nicht zielführend sein wird.
Wie steht es um die Elektromobilität und die Mobilität ganz allgemein in Deutschland und darüber hinaus? Wir haben dazu einen der härtesten Kritiker der Elektromobilitätspolitik in Deutschland und der EU befragt. Vielen Dank, Professor Alexander Eisenkopf, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die angenehme Gesprächsführung an Sie.